Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Heute ist der 22. Mai, es ist der internationale Tag der Artenvielfalt. Aber kann man noch von Vielfalt sprechen, wenn jeden Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aussterben? Ein Thema, das auch die Wirtschaftsforschung und Unternehmen immer stärker umtreibt. Kein Wunder, denn der Verlust der Artenvielfalt kostet Billionen. Darüber reden wir gleich. Und wo ist eigentlich René Benko? Der Signa-Gründer ist nach der Pleite seines Imperiums abgetaucht, aber heute im österreichischen Parlament vor einem Untersuchungsausschuss wieder aufgetaucht. Wurden er und andere Reiche von der Politik begünstigt? Das hat die Parlamentarier interessiert, aber hat er auch darauf geantwortet? Und wir gehen nach Leipzig, wo der Weltgipfel der Verkehrsminister eröffnet wurde. Wie wird der Verkehrssektor grün? Eine der Fragen. Zunächst schauen wir auf eine Branche, die zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie gehörte. Viele Menschen hatten da ganz neue Hobbys und Leidenschaften entdeckt. Gärtnern, selbst basteln und bauen. In Gartencentern und Baumärkten herrschte Goldgräberstimmung. Wie geht es der Branche jetzt und wie geht es Hornbach? Gregor Lischka hat sich in einem Baumarkt umgehört.
Es ist eine ganz normale Atmosphäre, wie man sie von Parkplätzen von Baumärkten kennt. Männer in Arbeitskleidung laden Baumaterial in ihre Kleintransporter. Ein Familienvater hieft schwere Säcke in den Kofferraum seines Kombis.
Wir machen das Badeheim neu und das soll ein Teil vom Estrich werden.
Eine junge Frau will den Garten fit machen.
Also gerade haben wir Kannsteine gesucht.
Eine ältere ist hier, um ihre Wohnung barrierefrei zu gestalten.
Mein Mann und ich, wir brauchen Handlauf.
Es sind die typischen Gründe, den Baumarkt aufzusuchen und...
Was man selber machen kann, mehr Geld kann man nicht sparen, wenn man es selber macht.
Für Menschen, die sich die Handwerker nicht leisten können, wollen oder einfach nur Spaß am Heimwerken und Gärtnern haben, sind Baumärkte also unerlässlich. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Laut Branchenangaben zählt die Branche im weiteren Sinne fast eine 500.000 Beschäftigte in Deutschland. Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr einen Wert von rund 21 Milliarden Euro. Erich Harsch ist Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG, der drittgrößten Baumarktkette in Deutschland. Rund 100 Filialen betreibt das Unternehmen, das auch im SDAX gelistet ist und mit dem Slogan wirbt: Es gibt immer was zu tun. Er beobachtet seit der Corona-Pandemie
einen großen Trend in Richtung schönes Heim und ich mache selbst und mache mir es gemütlich zu Hause. Und das sind natürlich alles positive Faktoren, die dann für uns natürlich zu positiven Einkäufen führen.
Den Wachstumszahlen aus Corona-Zeiten trauert die Branche allerdings noch hinterher. Zu Beginn der Pandemie hatte sich der Umsatz noch rasant um bis zu 14% gesteigert. Seitdem gibt es aber anscheinend wieder weniger zu tun. Laut dem BHB, dem Dachverband der Handelsbetriebe für Heimwerken, Bauen und Gärtnern, ging der Umsatz der Do-it-yourself-Branche in Deutschland im vergangenen Jahr um 3% zurück. Auch bei Hornbach schrumpfte der Umsatz laut den heute vorgelegten Geschäftszahlen um 1,6%. Hornbach erklärt das so: Die Baubranche stockt, die Inflation und steigende Rohstoffpreise lasten auf den Kunden, die sich, wenn überhaupt, auf kleinere Projekte fokussieren. Erich Harsch von Hornbach blickt dennoch optimistisch in die Zukunft der Branche.
Eigentlich gibt es ja immer mehr zu tun, als man denkt. Und das weiß ja jeder von sich. Man hat viel mehr sozusagen Projekte im Kopf, als man wirklich gleichzeitig verwirklichen kann. Und wenn man sich ein bisschen komfortabler fühlt mit dem Einkommen, und dazu werden jetzt sicher auch die ganzen Tarifsteigerungen, die ja durchaus nicht unerheblich sind, beitragen, dann kann man wieder sozusagen größere Projekte anpacken.
Größere Projekte könnten in Zukunft auch auf einige Heimwerkerinnen und Heimwerker zukommen. Bei stärker werdenden Regen- und Trockenereignissen muss man vorbeugend, oft leider auch reparierend tätig werden. Für eine bessere Energieeffizienz werden Sanierungen nötig, bei hohen Kosten halt auch in Eigenarbeit. Die vielen Krisen, vom Klima bis zur Inflation, bieten also auch Chancen, gerade für die Do-it-yourself-Branche.
Gregor Lischka berichtete und Hornbach ist an der Börse gelistet. Der Aktienkurs sagt auch viel über den Zustand des Unternehmens. Klaus-Rainer Jakisch, Sie haben für uns die Kurstafel im Blick. Was machen Hornbach-Aktien heute?
Ja, die gehen erneut auf Tauchstation mit einem Abschlag von knapp 3%. Sie hatten ja einen Höhenflug zu Corona-Zeiten gemacht. Da waren sie fast doppelt so hoch notiert wie heute. Dann rutschten sie kräftig ab, aber seit Anfang des Jahres berappeln sie sich wieder ein bisschen. Aktuell steht der Kurs bei 76 Euro.
Und das ist bisher einmalig. Mehr als 30 deutsche Konzerne fordern in Videobotschaften ihre Beschäftigten auf, Anfang Juni, also bei der Europawahl, für Toleranz und Vielfalt zu stimmen. Darunter sind auch einige große DAX-Konzerne wie Mercedes und Siemens. Die beiden Chefs warnen vor der Abkehr von Europa vor extremistischen Parteien. Das ist ziemlich explizit. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, dass sich jedes zweite deutsche Unternehmen öffentlich gegen die AfD stark macht. Dürfen sich Unternehmen einmischen oder müssen sie es sogar mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland? Sie haben dazu einen Gesprächspartner.
Ja, in der Tat eine interessante Frage, denn es sind ja mehr als 30 Unternehmen und darunter eben führende Unternehmen aus allen Branchen. Auch der Bundesverband der deutschen Industrie und der DGB haben sich angeschlossen in dieser Institution, die sich nennt Wir stehen für Werte. Und ich habe vor dieser Sendung mit Carsten Mumm gesprochen. Er ist der Chefvolkswirt des Bankhauses Donner und Reuschel. Und ich habe ihn gefragt, wie diese Positionierung der deutschen Unternehmen aus der Sicht der Finanzwelt einzuschätzen ist.
Viele Unternehmen befürchten ganz konkrete negative Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle, auf ihre Geschäftsprozesse und ihre Umsätze und Gewinnmöglichkeiten. Und deswegen positionieren sie sich entsprechend gegen die Position der AfD.
Die Unternehmen machen ja auch sehr deutlich, dass sie eine Schädigung des Wirtschaftsstandortes Deutschlands befürchten, sollte die AfD weiter zulegen und stärker werden. Wie ausgeprägt ist denn diese Sorge bei den Unternehmen?
Ja, die Attraktivität des Standorts Deutschland im internationalen Vergleich ist natürlich eins der wichtigsten Aspekte, die auch seit Monaten diskutiert werden. Wir sprechen hier insbesondere ja über Dinge wie hohe Energiekosten, hohe Lohnnebenkosten, zu starke Bürokratie und so weiter. Aber wir dürfen eben einen Aspekt nicht vergessen, das ist die demografische Entwicklung. Das Statistische Bundesamt hat vor kurzem veröffentlicht, nach der die Zahl der Menschen im Erwerbsalter in Deutschland bis Mitte der 30er Jahre sehr deutlich abnehmen wird. Die Zahlen rangieren zwischen 1,6 und 4,8 Millionen weniger Menschen im Erwerbsleben oder im Erwerbsalter. Und diese fehlenden Arbeitskräfte müssen natürlich ersetzt werden. Und da spielt der Zuzug von ausländischen Arbeitskräften eine ganz große Rolle. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer hat gerade bekannt gegeben, dass Arbeitskräftemangel Umsatz kostet, weil man eben Aufträge aufgrund fehlender Arbeitskräfte gar nicht annehmen kann und gar nicht umsetzen kann.
Die zentrale Kritik des Bündnisses Wir stehen für Werte geht ja auch noch in eine andere Richtung. Sie befasst sich vor allem damit, dass eben die AfD zumindest einen teilweisen Austritt aus der Europäischen Union möchte und am liebsten die gemeinsame Währung, den Euro, verlassen würde. Was für Folgen hätte das denn für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ja, diese Forderungen nach einem Austritt aus der Europäischen Union oder aus der Eurozone sind natürlich ein Widerspruch in sich, denn Deutschland ist ja insbesondere eine sehr, sehr offene, sehr stark außenhandelsorientierte und exportabhängige Volkswirtschaft. Wenn wir mal auf die Zahlen schauen, im Monat werden Waren im Gegenwert von mehr als 130 Milliarden Euro exportiert und davon geht ein Drittel in die Eurozone. Diese Werte, die wären natürlich nicht annähernd so groß, wenn wir nicht den gemeinsamen Währungsraum hätten. Dadurch also Kostenvorteile durch fehlende Währungsumrechnungsnotwendigkeiten, wegfallende Währungsrisiken. Und das würde schon gerade eben für sehr exportorientierte Unternehmen einen sehr heftigen negativen Schlag bedeuten.
Nun sagen ja Kritiker, häufig auch aus dem Umfeld der AfD, es könne nicht sein, dass Unternehmen ihren Beschäftigten eine Wahlempfehlung nahelegen. Was ist von diesem Argument zu halten?
Ich denke, Unternehmen haben in diesem Kontext vor allen Dingen auch im Blick, dass sie natürlich einen sehr großen Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft gern hätten und dass so Entwicklungen, die in Richtung Desintegration gehen, in Richtung weniger Kooperation auch innerhalb der Belegschaft sehr kritisch sein können für Unternehmen. Und insofern ist diese politische Positionierung, glaube ich, auch ganz klar von unternehmensinternen Interessen geleitet.
Andere Kritiker sagen nun, dieser Aufruf komme ein bisschen spät. Hätte sich die deutsche Wirtschaft vielleicht schon mal etwas eher positionieren müssen?
Ja, natürlich wäre ein früheres Aufrufen auch von Unternehmensseite wünschenswert gewesen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall besser, als wenn gar keine Beteiligung oder gar keine Stellungnahme von Unternehmensseite erfolgen würde. Und insofern denke ich, dass die Appelle durchaus noch rechtzeitig erfolgen und sehr wohl zur Kenntnis genommen werden.
Das sind die Einschätzungen von Carsten Mumm, den Chefvolkswirt des Hamburger Bankhauses Donner und Reuschel.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Blicken wir jetzt auf den Gesamtmarkt. Was bewegt denn den DAX heute?
Ja, zwei Dinge sind es. Zum einen wartet man auf Geschäftszahlen von Nvidia. Das Unternehmen spielt ja eine zentrale Rolle bei künstlicher Intelligenz und hat die Märkte mit den Geschäftszahlen immer wieder bewegt. Da wartet man nun drauf ab, ob die Zahlen wieder gut ausfallen. Die kommen heute Nacht. Und die Protokolle der amerikanischen Notenbank stehen an. Da wartet man nähere Aufschlüsse auf die weitere Zinspolitik. Dementsprechend halten sich die Anleger zurück. Der DAX beim jetzt 18.873 Punkten und 53 weniger als gestern.
Schauen wir noch auf den Automarkt, den europäischen. Da ging es im April aufwärts, auch für E-Autos?
Nein, für E-Autos nicht. Dort stagnierte der Markt. Der Anteil an allen Neuwagen lag bei knapp 12%, etwa so hoch wie im Vorjahr. Das ist eine Enttäuschung für die Branche. Die Aktien heute auch alle kräftig im Minus. BMW, Mercedes, VW und Porsche mit bis zu 2%. Das liegt allerdings an der Diskussion, dass China möglicherweise Zölle auf Importe aus der Europäischen Union und den USA für Autos einführen will.
Dann noch Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro etwas stärker bei $1.0837. Bei den Anleihen, sie sind ebenfalls etwas gestiegen, ist die Umlaufrendite auf 2,59% geklettert und die Unze Feingold bei $2.412,48, über $8,60 weniger als gestern.
Vielen Dank an Klaus-Rainer Jackisch an der Frankfurter Börse. Wissen Sie, wie wertvoll deutsche Honigbienen sind? Laut dem Imkerverband hat ihre Bestäuberleistung allein für Deutschland einen Wert von 2 Milliarden Euro jährlich. Wie kommt man darauf? Ganz einfach. Ohne die Honigbienen wären die Erträge im Pflanzen- oder Obstanbau viel niedriger. Der Verlust von Honigbienen wäre also ein immenser Schaden für die gesamte Volkswirtschaft. Tatsächlich ist das Thema Artenvielfalt inzwischen auch bei Unternehmen und in der Wirtschaftsforschung angekommen. Und darüber möchte ich mit Professor Jörg Rocholt sprechen. Er ist Präsident der Internationalen Wirtschaftshochschule ISMT in Berlin. Herr Professor Rocholt, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Wie dringlich ist der Schutz der Artenvielfalt oder anders gefragt, welche Folgen hat deren Verlust?
Der Verlust der Artenvielfalt ist massiv und hat massive Auswirkungen auch auf die Wirtschaft. Denn in der Tat ist es so, dass die Natur vielfältige Dienstleistungen abnimmt, die normalerweise ansonsten bezahlt werden müssten. Und deshalb ist es keine Überraschung, dass die Artenvielfalt neben dem Klimawandel als die entscheidende planetare Grenze beschrieben wird, um die sich die Menschheit kümmern muss.
Können Sie da eine Hausnummer dran machen, was denn der Verlust der 150 Arten jeden Tag bedeutet?
Es gibt zum Beispiel Studien von der Weltbank, die zeigen, dass die Wirtschaftsleistung jährlich um 2,5%, knapp 2,5% geringer ausfallen würde. Und das ist vergleichbar mit Beträgen, die bis in die Billionen gehen können.
Was und vor allem wo leistet denn die Natur was für uns? Sie haben ja gesagt, das bekommen wir sozusagen umsonst.
Genau, es ist sicherlich das naheliegendste Beispiel ist das, dass wir Pflanzenbestäubung durch Insekten haben. Man hat ja gesehen, dass in einzelnen Teilen der Welt, in denen diese Insekten temporär nicht da waren, dann Menschen eingestellt werden mussten, die diese Bestäubung durchgeführt haben, also künstlich durchgeführt haben. Und das führt natürlich dann zu einem enormen Aufwand. Das heißt, es müssen Löhne, Gehälter gezahlt werden, die im natürlichen Fall so nicht gezahlt werden müssen. Daneben gibt es vielfältige Inhaltsstoffe für Medikamente, für vielfältige andere Produkte, die direkt von der Natur geliefert werden und die in gewisser Weise als gegeben vorausgesetzt werden für diesen ganzen Produktionsprozess.
Ist das Thema Artenvielfalt in der Forschung, in der Wirtschaftsforschung, wenn Sie sagen, es ist wichtig für die Wirtschaft, auch angekommen?
Es ist angekommen, es ist aber noch deutlich weniger repräsentiert als der Klimawandel. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Anzahl der Veröffentlichungen zum Thema Klimawandel, dann sind die etwa 10 bis vielleicht 20 Mal so stark wie die Anzahl der Veröffentlichungen zum Thema Artenvielfalt. Gleichzeitig gibt es jetzt mehr und mehr Interesse daran, aber gegeben die Wichtigkeit dieses Themas ist die Forschung hier wirklich erst in den Kinderschuhen.
Wie kann man denn der Natur begegnen? Wir haben von Leistung gesprochen, also Dienstleistung. Ich habe auch gelesen, dass es die Natur quasi Pflanzen etc. als langlebige Güter betrachtet werden. Gehen wir da nicht mit den falschen Maßstäben an die Natur oder muss man das tun?
Ja, wenn man das aus ökonomischer Sicht betrachtet, und natürlich ist es so, dass diese gesamte Thematik nur durch eine hohe Interdisziplinarität zwischen Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften gelöst werden kann. Aber wenn man jetzt mal nur die Wirtschaftswissenschaften betrachtet, dann ist es einfach so, dass der Verlust der Natur in den normalen Preisen, die wir in wirtschaftlichen Transaktionen haben, nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das heißt, diese Preise berücksichtigen nicht den Schaden, den wir durch unsere wirtschaftlichen Transaktionen anrichten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Preise finden, auch für diesen Schaden, sodass wir diese Preise in unseren Entscheidungen berücksichtigen können. Dass wir uns also genau überlegen müssen, ob wir tatsächlich eine bestimmte Transaktion tätigen, wenn sie zum Verlust der Natur führt.
Was kostet denn eine Honigbiene?
Ich habe dazu leider keine konkrete Zahl, aber genau das ist die Zielrichtung, die die Forschung jetzt voranbringen muss, wo also die verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen zusammenkommen müssen, um tatsächlich konkrete Zahlen zu nennen, die dann auch in Kauf- oder Investitionsentscheidungen einbezogen werden.
Wie schützen wir denn diese Leistung, dieses hohe Gut, wenn Arten verschwinden, die ja nicht ersetzt werden können?
Wir können es wirtschaftlich betrachtet nur dadurch schützen, dass wir sagen, dass zum Beispiel eine bestimmte Investitionsentscheidung, sagen wir zum Beispiel, ein Unternehmen überlegt, ein neues Werk in einem bestimmten Bereich zu errichten, dafür auch Land in Anspruch zu nehmen, dass wir neben den eigentlichen Preis des Landes auch setzen, was durch diesen Kauf des Landes auch an Umweltzerstörung mit einhergeht, sodass dann diese Entscheidung immer mit berücksichtigen, welche Auswirkungen das auch auf die Natur hat.
Also berücksichtigen, welchen Schaden wir anrichten und das umrechnen und das hoffentlich verhindern. Vielen Dank an Professor Jörg Rocholl von der ESMT in Berlin.
Vielen Dank von meiner Seite.
Und wir gehen jetzt nach Wien, wo sich René Benko, der Gründer des inzwischen untergegangenen Signa-Reiches, heute vor einem Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament verantworten muss. Es dreht sich um Milliardenhilfen in der Corona-Zeit und die Frage, ob Milliardäre, Reiche wie er eine politische Vorzugsbehandlung bekommen haben. Silke Hane hat seinen Auftritt für uns beobachtet. Frau Hane, zweimal hat sich René Benko schon vor dem Untersuchungsausschuss gedrückt. Diesmal ist er aber erschienen. Wie ist er denn aufgetreten?
Dass er überhaupt aufgetreten ist, obwohl Benkos Anwalt das angekündigt hatte, haben einige Abgeordnete des Ausschusses doch daran Zweifel gehabt. Aber um kurz nach 10 heute Vormittag ist Benko dann gekommen. An den wartenden Journalisten ist er wortlos vorbeigegangen und begleitet wurde er von seinem Anwalt und von Polizisten in Zivil. Die Abgeordneten hatten nämlich seine amtliche Vorführung veranlasst, eben weil er vorher weggeblieben ist und dafür Unterstützung beim Innenministerium angefordert, um die Chancen auf sein Erscheinen zu erhöhen. Denn heute war der letzte Tag des Untersuchungsausschusses oder ist der letzte Tag. Die Befragung läuft noch, also die letzte Chance, Benko zu befragen über seine Verbindungen zur Politik. Denn im Ausschuss geht es ja ausdrücklich nicht um Benko und seine Signa-Pleite.
In diesem Untersuchungsausschuss, das haben Sie gesagt, geht es um die Bevorzugung, die mögliche von Milliardären durch die ÖVP. Benko hatte aber ja ein besonders enges Verhältnis zu ÖVP-Politikern.
Nicht nur zu Politikern der ÖVP, aber auch in Deutschland am bekanntesten ist mit Sicherheit seine Verbindung zu Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, der für die Signa als Berater gearbeitet hat. Ein weiterer ehemaliger Bundeskanzler, der Sozialdemokrat Alfred Gusenbauer, der saß sogar im Aufsichtsrat der Signa. Die FPÖ-Politikerin Susanne Ries-Hahn saß im Beirat der Signa Holding. Der Beirat ist ein Organ ohne unternehmensrechtliche Grundlage, aber galt auch als hochdotiert. Auch Ries-Hahn war mal Vizekanzlerin. Kurzum, es gibt da Verbindungen quer durch die Parteien. Dass der U-Ausschuss sich auf die ÖVP beschränkt, das hat eher mit dem Wahlkampf in Österreich zu tun, denn hier wird im Herbst ein neues Parlament gewählt.
Also engste politische Verbindungen überall, juristisch steht aber für ihn, für Benko, tatsächlich einiges auf dem Spiel, denn sein Imperium ist ja auch insolvent. Also wenn ich Sie frage, sagt er überhaupt was, dann würde ich eher darauf tippen, dass Sie sagen, nee, da kommt nicht viel, oder?
Also er verweigert nicht jede Aussage. Er hat bisher aber inhaltlich eher schon Bekanntes bestätigt oder unverfängliche Fragen beantwortet. Wobei auch registriert wurde, dass er sich Mühe gibt. Aber Benko hat gleich eingangs angekündigt, dass er inhaltlich wenig bis gar nichts sagen wollen würde und hat das mit den zahlreichen Ermittlungen gegen ihn begründet, die er selbst nicht überblickt, wie er sagt. Also er weiß gar nicht, in welcher Sache alles gegen ihn ermittelt wird, wo vielleicht auch zivilrechtliche Verfahren angestrebt werden. Die Verfahrensrichterin im Ausschuss hat dann auch die Abgeordneten nochmal explizit daran erinnert, dass die Signa-Pleite hier auch nicht im Fokus steht, nicht im Untersuchungszeitraum liegt.
Also viele Fragen, aber wahrscheinlich wenige Antworten. Danke an Silke Hane in Wien. Wie kann der Verkehrssektor grüner werden? Ein Dauerthema nicht nur in Deutschland. Grüner Transport ist auch das Motto des International Transport Forum, dem Treffen der Weltverkehrsminister. Dieses jährliche Treffen findet seit 2008 in Leipzig statt und es gilt als weltweit wichtigstes Forum zur Verkehrspolitik. Heute Vormittag hat die dreitägige Konferenz begonnen. Von dort berichtet Alexander Moritz.
Über 1000 Teilnehmende von allen Kontinenten nehmen an der Konferenz teil. Neben Wirtschaftsvertretern und Verkehrsexpertinnen auch die Verkehrsminister aus über 40 Staaten, von Chile und den USA bis zum Senegal und Usbekistan. Schwerpunkt in diesem Jahr ist der Kampf gegen den Klimawandel, der durch Kriege und Katastrophen auf dem internationalen Parkett in den Hintergrund zu rücken droht, beklagt der Generalsekretär des International Transport Forum.
Greening Transport, keeping focus in times of crisis. I really want to see the...
Fokus halten lautet daher das Motto der diesjährigen Konferenz. Der Verkehrssektor ist für 20% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Etwa die Hälfte davon entsteht durch Autoverkehr. Auch Frachtverkehr per Lkw und Schiff hat einen großen Anteil. Nachhaltig gesunken ist der CO2-Ausstoß durch Verkehr, abgesehen von den Corona-Jahren, bisher nie. In der EU dürfen ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Doch trotz Umschwenken auf die Produktion von Elektroautos stehe die europäische Automobilindustrie dadurch unter großem Druck, beobachtet Litauens Transportminister Marius Skodis, in diesem Jahr Präsident des Transport Forum.
Are European manufacturers going to produce only luxury models? Or also models for the masses.
Werden europäische Hersteller nur noch Luxusmodelle herstellen oder auch Modelle für jedermann, fragt er mit Hinblick auf die Konkurrenz durch E-Autos aus China. Und plädiert ebenso wie der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing dafür, auch synthetischen Kraftstoff, sogenannte E-Fuels, weiter zu erforschen. Nicht zur Konferenz angereist ist Andreas Knie, Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität am Wissenschaftszentrum Berlin.
Das ist völlig für die Katze, das ist eine reine Schaufenstergeschichte. Das sind nur Fensterreden, die da gehalten werden.
Wichtige Themen würden ausgeklammert, beispielsweise die notwendige internationale Standardisierung im Bahnverkehr, ebenso wie strengere Regulierung des Autoverkehrs.
Man könnte den deutschen Verkehrsminister dazu überreden, dass er endlich mal ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einführt. Aber diese ganzen heißen Themen, um die es wirklich geht, um Gestaltungswille, um wirkliche neue Organisationsformen, das wird in Leipzig umschifft.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing nimmt am Nachmittag an einer Podiumsdiskussion zur langfristigen Klimaschutzstrategie teil. Dabei ist in Deutschland der Verkehrssektor das Sorgenkind beim Klimaschutz. Die Einsparziele wurden in den vergangenen 3 Jahren deutlich verfehlt. Eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Um Fahrverbote zu vermeiden, hat die Bundesregierung die bisherigen harten Sektorziele aufgeweicht, auf Druck der FDP und Verkehrsminister Wissing.
Die heißen Themen werden also noch umschifft, Alexander Moritz berichtete. Und wir blicken auf die Zeitungskommentare. Da spielt das Thema Autozölle eine Rolle.
Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit einem Bericht des US-Senats, wonach unter anderem BMW mindestens 8000 Autos in die Vereinigten Staaten exportiert hat, die Bauteile von einem mit Sanktionen belegten Zulieferer aus China enthalten. Ein Problem, das sich von Seiten der Autohersteller nur schwer verhindern lässt und zukünftig wohl noch öfter vorkommen wird. Denn der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert immer weiter. Zuletzt hatten die USA Einfuhrzölle für chinesische E-Autos um 100% nach oben geschraubt. Die Folgen dieser Auseinandersetzung bekommen deutsche Autobauer zu spüren. Besonders verwundbar sind sie in ihren Lieferketten, wie das aktuelle Beispiel zeigt. Spiegel Online geht auf Forderungen der US-Regierung ein, dass die EU bei den hohen Strafzöllen nachziehen sollte und rät dringend davon ab. Willkürliche Strafabgaben von bis zu 100%, wie die USA sie erheben, sind der falsche Weg. Es wäre nicht nur das Eingeständnis, dass sich im Welthandel endgültig die Prinzipien des Wilden Westens durchgesetzt haben. Es würde auch dem Klima schaden und wäre zum Nachteil der europäischen, vor allem aber der deutschen Autoindustrie.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie noch dran für Deutschland heute. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.